Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Sarah Zerback. Schönen guten Abend. Während der Bundeskanzler in Brandenburg mit seinem Kabinett tagt, trifft der CDU-Chef aktuell den ukrainischen Präsidenten in Kiew. Die Reise ist ein Politikum. Bei der Klausurtagung auf Schloss Meseberg wird Politik gemacht. Der Krieg gegen die Ukraine und die Folgen werden beraten. Inwieweit neue Sanktionen gegen Russland auch die deutsche Wirtschaft treffen. Allen voran ein mögliches Ölembargo. Da liegt der Ball in Brüssel. Schwerpunktthema gleich in dieser Sendung. Ebenso wie die aktuelle Lage in der Ukraine. Seit dem Abend werden in mehreren Regionen des Landes russische Angriffe auf Städte gemeldet. Und die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den ehemaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Es geht um eine mögliche Falschaussage im Mautuntersuchungsausschuss. Die Ostukraine, der Donbass, weiter schwer umkämpft. In der Westukraine, in Lviv, haben russische Raketenangriffe zu Stromausfällen geführt. Der äußerste Westen des Landes, Transkarpatien, ist erstmals zum Ziel eines Angriffs geworden. Soweit die unübersichtliche Gemengelage des heutigen Tages. Ein Tag, an dem auch so etwas wie die letzte Bastion des Widerstands im schwer belagerten Mariupol fällt. Russland hat damit begonnen, das dortige Stahlwerk von allen Seiten zu attackieren, aus der Luft und vom Boden aus. Und damit haben sich auch Hoffnungen auf baldige Rettungsaktionen zerschlagen. Birgit Becker.
Am Morgen deutet noch nichts darauf hin, dass heute der Sturm auf das Azov-Stahlwerk in Mariupol beginnen könnte. Seit Wochen haben sich ukrainische Soldaten und Zivilisten in dem weit verzweigten Stahlwerk verschanzt. Die Lage dort ist nach Angaben der Organisation Ärzte ohne Grenzen desaströs. Wie nahezu an jedem Tag seit Beginn des russischen Angriffskrieges vermeldet Igor Konaschenkov, ein Vertreter des russischen Verteidigungsministeriums, Erfolge der russischen Truppen, den er gemäß der Vorgaben des Kremls spezielle Militäroperation nennt. Die Streitkräfte der Russischen Föderation setzen die spezielle Militäroperation in der Ukraine fort. Hochpräzise Raketen haben in der Region Odessa ein Logistikzentrum auf einem Militärflugplatz getroffen, über das ausländische Waffen geliefert wurden. Hangars mit unbemannten Luftfahrzeugen sowie Raketen und Munition aus den Vereinigten Staaten und europäischen Ländern wurden zerstört. Hochpräzise luftgestützte Raketen der russischen Luftstreitkräfte haben in der Nacht 6 Militäreinrichtungen in der Ukraine getroffen. Am Nachmittag dann kamen von ukrainischer Seite Meldungen, dass der Sturm auf das belagerte Stahlwerk am Hafen von Mariupol begonnen habe. Nach Angaben des Vizekommandeurs des ukrainischen Azov-Regiments Palma sei das Stahlwerk die ganze Nacht über bombardiert worden. Russische Soldaten versuchten nun, in die Anlage des weit verzweigten Stahlwerks hereinzukommen, wird Palma in der Zeitung Ukrainitska Pravda zitiert. Denis Schleha, Kommandeur der Nationalgarde der Ukraine, sagte, die Situation im Stahlwerk sei sehr kompliziert. In der Nacht seien bei russischem Beschuss 2 Frauen, Zivilistinnen, getötet worden. Wir betonen zum 100. Mal, dass alle Zivilisten aus dem Werk Azovstal evakuiert werden müssen. Denn das, was heute in der Nacht passiert, ist nicht zulässig. Friedliche zivile Menschen, Frauen sterben. Zivilisten müssen evakuiert werden, auch verletzte Männer, denn sie sind keine Kämpfer mehr. Ihr Zustand ist sehr schlecht und deshalb muss diese Frage dringend gelöst werden. Nach seinen Worten wurde auch ein Feldkrankenhaus bombardiert. Seit Wochen fehlen Medikamente, Operationsmaterial, Ärzte. Im Werk gäbe es aktuell 500 Verletzte. Sie könnten nicht behandelt werden. Menschen dort sterben, weil sie keine medizinische Behandlung bekommen, so Schleha. Auch deswegen sei es so wichtig, dass es weitere sichere Fluchtkorridore gäbe. Ungefähr 200 Zivilisten sind noch im Werk, darunter etwa 20 Kinder. Deshalb muss man das Tempo der Evakuierung beschleunigen. Die russische Seite stellt die Lage in Mariupol so dar. Die auf dem Werksgelände verschanzten Azov-Kämpfer hätten eine Feuerpause genutzt, um aus den Kellern zu kommen und sich wieder in Stellung zu bringen. Diese würden nun mit Artillerie und aus der Luft attackiert, zitiert die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Novosti, einen Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Diese Angaben lassen sich auch heute nicht unabhängig überprüfen. Am Abend meldete der Bürgermeister der westukrainischen Stadt Lviv neue Explosionen in der Innenstadt. Dabei seien 2 Umspannwerke beschädigt worden. In Teilen der Stadt fiel der Strom aus. Und der Zugverkehr aus Lviv wurde am Abend eingestellt.
Birgit Becker mit aktuellen Informationen rund um den Krieg gegen die Ukraine. Und der ist auch das wichtigste Thema bei der Klausurtagung der Bundesregierung. Die Spitzen der Koalition treffen sich gerade auf Schloss Meseberg noch bis morgen, dem Gästehaus der Bundesregierung. Und da gibt es in der Tat viel zu besprechen. Nach dem wochenlangen Ringen um Waffenlieferungen und auch die Frage, wie der Ukraine-Krieg die Sicherheitsarchitektur aktuell verändert. Sowohl Finnland als auch Schweden erwägen einen zügigen Beitritt in die NATO. Beide Ministerpräsidentinnen waren heute zu Gast. Biden hat der Bundeskanzler auf diesem Weg seine Unterstützung zugesagt. Frank Kapellan.
Dankeschön, Olaf and dear representatives of the media.
Sanna Marin steht neben dem Kanzler im Garten von Schloss Meseberg. Die finnische Ministerpräsidentin ist dort ebenso zu Gast wie ihre schwedische Kollegin Magdalena Andersson.
Ich bin sehr dankbar für die außergewöhnliche Gelegenheit, um Bundeskanzler Scholz, Olaf und die Bundesregierung hier auf Schloss Meseberg zu treffen.
Schweden und Finnland dürften noch in diesem Monat eine Mitgliedschaft beantragen. Wir haben 1300 Kilometer gemeinsame Grenze gehörten bis 1917 zum Zarenreich. Da ist es doch klar, dass wir uns durch den russischen Präsidenten nun bedroht fühlen, meint Sanna Marin.
In einer Zeit, in der Russland ohne jede Berechtigung anderen ihre Entscheidungen diktieren will, ist die Politik der offenen Tür der NATO wichtiger als je zuvor.
Für den Kanzler ist der Besuch der beiden Regierungschefinnen eine gute Gelegenheit, deutsche Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Seine Regierung unterstützt die Aufnahme Finnlands und Schwedens in die NATO. Olaf Scholz bekräftigt, dass mit Putins Krieg alles anders geworden ist. Und der Kanzler wiederholt dabei ein Wort, mit dem er Waffenlieferungen und Aufrüstung gerechtfertigt hatte.
Wir haben gleichermaßen entschieden, dass der Rechtsbruch, den der russische Angriffskrieg mit sich bringt, uns allen auch klar machen muss, dass es sich um eine Zeitenwende handelt. Es war für uns alle klar, dass Grenzen nicht mehr verschoben werden mit Gewalt.
Das aber gelte nicht mehr. Von Drohungen Putins, dass eine Aufnahme Schwedens und Finnlands in die NATO Folgen haben würde, will sich Scholz nicht beeindrucken lassen. Mit Blick auf Waffenlieferungen allerdings mahnt er weiter zur Vorsicht. Die Panzerhaubitze 2000 soll in die Ukraine gebracht werden, auch 50 Gepard-Luftabwehrpanzer, die bei der Bundeswehr längst ausgemustert wurden. Zu mehr ist der Sozialdemokrat aber nicht bereit. Der Kanzler muss sich unterdessen vom ukrainischen Botschafter Andriy Melnyk schwere Vorwürfe anhören. Olaf Scholz solle doch nicht die beleidigte Leberwurst spielen und nicht nach Kiew reisen, nur weil Frank-Walter Steinmeier dort nicht erwünscht war. Tatsächlich hatte Scholz gestern Abend im ZDF überraschend und erstmals erklärt, dass die Ausladung des Bundespräsidenten einem persönlichen Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj entgegenstehe.
Das kann man nicht machen, dass man von einem Land, das so viel militärische Hilfe, so viel finanzielle Hilfe leistet, dass man dann sagt, der Präsident kann aber nicht kommen.
Auch darüber dürfte er heute mit seinen Kabinettsmitgliedern reden. Und schließlich geht es um die wirtschaftlichen Folgen des Krieges für Deutschland. Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft will darüber informieren. Dass ein Ölembargo möglich ist, davon ist der Ökonom inzwischen überzeugt. Aber er teilt die Einschätzung des grünen Energieministers Robert Habeck, der gestern gewarnt hatte.
Dass Deutschland diesen Schritt mitgehen kann, wird eine Zumutung bedeuten. Soll niemand sagen, er hätte es nicht vorher gewusst, wenn nachher die Preise nach oben gehen.
Ungarn wehrt sich noch gegen ein von der EU ausgesprochenes Ölembargo. Ob und wie Sanktionspaket Nummer 6 also greifen kann, entscheidet sich in Brüssel, nicht in Meseberg.
Frank Kapellan berichtete. Es ist eine Zahl, die nicht nur politisch, sondern auch moralisch diskutiert wird. 600 Millionen Euro überweisen die europäischen Staaten täglich an Russland, um ihre Energierechnungen zu bezahlen und finanzieren damit indirekt das System Putin mit und den Krieg gegen die Ukraine. Ein Ölembargo könnte ein weiterer Schritt sein, um diese Abhängigkeit zu beenden. Seit dem deutschen Ja hat auch die europaweite Diskussion darüber Fahrt aufgenommen. Und der deutsche Wirtschaftsminister rechnet damit, dass das nun auch Teil eines neuen Sanktionspakets gegen Russland sein wird, das die EU gerade vorbereitet. Peter Kapern mit den Einzelheiten.
Heute Nachmittag in Alexandroupolis, einer griechischen Stadt nicht weit von der Grenze zur Türkei entfernt.
It's a real pleasure for me to be here with you. To inaugurate This floating LNG terminal.
EU-Ratspräsident Charles Michel ist hierher gereist, um einen nagelneuen Flüssiggasterminal einzuweihen. Auch hier dreht sich also alles um das eine Thema, die Unabhängigkeit der EU von russischen Energielieferungen.
We must build our European sovereignty and we must forge our new energy independence.
Flüssiggas soll russisches Erdgas ersetzen, das durch Pipelines in die EU strömt. Gleichzeitig schmiedet am anderen Ende der EU die Kommission an einem Plan, die Lieferung von Öl aus Russland schnellstmöglich zu stoppen. Morgen früh will Kommissionschefin Ursula von der Leyen im Europaparlament ihren Entwurf für das 6. Sanktionspaket präsentieren. Darin geht es um Strafmaßnahmen gegen die größte russische Bank, die Sberbank, um die Listung weiterer Personen, deren Vermögen eingefroren werden soll. Vor allem aber geht es um ein Ölembargo. 25 Staaten sind an Bord, doch Sanktionsbeschlüsse müssen einstimmig gefasst werden. Zwei Mitgliedsländer aber sträuben sich gegen einen baldigen Verzicht auf russisches Öl. Die Slowakei und Ungarn. Beide machen ökonomische Argumente geltend. Der slowakische Wirtschaftsminister Sulik sagt, es dauere Jahre, die einzige Raffinerie des Landes von russischem auf qualitativ anderes Öl aus anderen Ländern umzustellen. Und Ungarns Außenminister Szijjártó sagt, man dürfe nicht erwarten, dass die Bürger Ungarns den Preis für den Krieg in der Ukraine zahlen. Man darf unterstellen, dass die Experten der EU-Kommission fieberhaft nach einem Weg suchen, Ungarn und die Slowakei mit ins Boot zu holen. Durch lange Übergangsfristen etwa oder durch Differenzierungen zwischen Rohöl und Ölprodukten wie Diesel und Benzin oder zwischen russischem Öl, das durch Pipelines fließt, und russischem Öl, das per Tanker angeliefert wird. Sobald die Kommission morgen ihren Vorschlag präsentiert hat, werden sich die Botschafter der Mitgliedstaaten damit beschäftigen. EU-Politiker sind nicht sicher, dass die notwendige Einstimmigkeit, wie angestrebt, innerhalb weniger Tage erzielt werden kann.
Peter Kapern berichtete. 23.21 Uhr ist es. Sie hören den Deutschlandfunk, das Journal vor Mitternacht. Und spätestens morgen wissen wir dann also, was drinsteht im neuen 6. Sanktionspaket. Dann müssen die Mitgliedsländer noch darüber entscheiden. Und dabei hängt viel an der Frage, ob ein solches Embargo auch durchzuhalten ist und welche Konsequenzen das hätte. Bei Öl ist das schwer genug. Bei Gas ist die Abhängigkeit von Russland hier in Deutschland sogar noch größer. Wie sich die Bundesnetzagentur auf eine mögliche Gasnotlage vorbereitet, erklärt Tobias schon mehr.
Die Bundesnetzagentur in Bonn arbeitet weiter am Aufbau einer Sicherheitsplattform Gas. Heute startet dafür eine Datenabfrage bei den 2500 größten Gasverbrauchern in Deutschland mit einem Mindestverbrauch von 10 Megawattstunden pro Stunde. Die Daten sind wichtig, um eine Priorisierung der Unternehmen vorzunehmen. Wer Gas bekommt, sollte es zu einer Notlage kommen, dass nicht genug da sei. Private Haushalte werden in jedem Fall vorrangig beliefert. Das ist auf europäischer Ebene geregelt. Bundesnetzagenturchef Klaus Müller hält die Debatte darüber für wenig hilfreich. Sie verunsichere die Bürger nur. Um die Versorgung sicherzustellen, kümmert sich die Bundesnetzagentur aktuell auch um die Auffüllung der Gasspeicher. Dies sei eine Riesenherausforderung, denn selbst wenn genug Gas verfügbar sei, rein technisch dauert es allein 4 Monate, Deutschlands größten Gasspeicher wieder aufzufüllen. Und aktuell ist der mit einem Füllstand von unter 0,5% fast leer.
Und über die Energiesicherheit hier bei uns in Deutschland, da können wir nun sprechen mit Karen Pittel. Sie leitet das IFO-Zentrum für Energie, Klima und Ressourcen in München. Schönen guten Abend, Frau Pittel.
Guten Abend.
Der Bundeswirtschaftsminister, der will ja, so klingt es zumindest nicht, dass später jemand sagt, wir wussten ja nicht, was kommt. Und er sagt jetzt, ein Ölembargo, das wird an Deutschland nicht spurlos vorübergehen. Womit rechnen Sie denn da?
Ja, ich meine, es ist nicht auszuschließen, dass die Ölpreise tatsächlich noch oder wieder ansteigen. Sie sind ja schon wieder etwas gefallen gewesen. Aber das wird eben auch von den Konditionen abhängen, unter denen ein solches Ölembargo stattfindet. Im Moment ist ja viel die Rede davon, dass es erst gegen Ende des Jahres oder im Laufe mehrerer Monate kommt. Und da besteht natürlich dann auch die Möglichkeit zu versuchen, für uns andere Quellen zu finden und für Russland natürlich genauso. Das heißt also, die Frage ist nachher, wie knapp wird Erdöl eigentlich dadurch, dass wir nicht mehr aus Russland kaufen? Und das wird natürlich dann auch die Preisreaktion bestimmen.
Und wenn man nun nicht will, dass ein Embargo zu einem Anstieg der globalen Ölpreise führt und Russland damit ja dann bald mit weniger Importen trotzdem mehr Einnahmen hat, das würde ja sozusagen ein Sanktionspaket auch ad absurdum führen, dann müssen eben höhere Förderquoten aus anderen Quellen her. Ist das denn realistisch?
Wenn ganz Europa aussteigt, sagen wir mal so. Russland exportiert 60% ungefähr seines Erdöls nach Europa. Da müssten die Preise schon sehr stark ansteigen, damit das kompensiert werden würde. Wahrscheinlicher ist es, dass versucht werden wird, es in Länder zu verkaufen, die eben an den Sanktionen nicht teilnehmen, wahrscheinlich auch gegen einen Preisabschlag. Aber dann würden dort natürlich auch wieder Mengen frei werden, die dann auch wieder nach Europa importiert werden könnten. Also das ist die eine Szenario. Das andere Szenario ist natürlich, dass die OPEC zum Beispiel am Donnerstag beschließen würde, sie erhöht die Mengen eben nicht nur nach Plan, den sie ja nach ein paar Monaten jetzt schon auch, dem sie schon folgt, sondern sie erhöht sie noch weiter. Aber das ist eher unwahrscheinlich nach aktueller Einschätzung der Lage.
Jetzt haben wir ja Zahlen des Bundeswirtschaftsministers. Demnach ist ja die Abhängigkeit tatsächlich in den vergangenen Wochen schon rapide gesunken von russischem Öl. Von 35% im vergangenen Jahr auf 12% in diesem Jahr. Wie sind denn diese Zahlen des Wirtschaftsministers zu bewerten? Wie verlässlich sind sie auch?
Ich kann natürlich leider nicht in die Regierung reingucken. Würde ich gerne, kann ich aber leider nicht. Aber also ich meine, ich habe ja auch durchaus auch Herrn Habeck mitbekommen und also ich traue ihm da schon, weil ich hatte immer den Eindruck, dass er der eigentlich erstmal sicher sein wollte, dass da nicht der zu große Schaden entsteht. Das heißt, dass er einigermaßen sicher sein kann, dass das Erdöl woanders herkommen kann. Insofern würde ich ihm da jetzt vertrauen, dass das im Prinzip auch richtig ist.
Minister Habeck vermutet ja, dass das Ölembargo für Berlin und Brandenburg in besonderem Maße eben erhebliche Folgen hätte. Da sind die Raffinerien in Schwedt und Leuna beheimatet und die können ja allein schon aus technischen Gründen russisches Erdöl verarbeiten. Wie schnell könnte man das denn umstellen, wenn man das denn dort auch wollen würde?
In Leuna hat man momentan den Eindruck, dass das relativ schnell auch zu machen wäre. Das sind zumindest die Nachrichten, die aus Leuna kommen. In Schwedt scheint es entweder technisch komplizierter zu sein oder man hat auch noch mit dem Eigentümer sozusagen zu kämpfen.
Ein russischer?
Genau, das ist von außen momentan relativ schwer einsehbar. Aber die Bundesregierung ist natürlich auch schon seit Wochen, kann man sagen, am Versuchen, logistisch sich zu überlegen, wie ein solcher Ausfall tatsächlich auch kompensiert werden würde. Was jetzt für die Raffinerie an sich, für die Beschäftigten dort, natürlich jetzt erstmal keine Beruhigung darstellt. Aber was eine Beruhigung darstellen sollte für die Verbraucher.
Die berühmte Tanksäule.
Genau.
Die 3 Euro pro Liter, vor denen jetzt Sorgen schon wieder laut werden.
Ja, wobei, also wenn man sich die Schätzungen anschaut, wo der Ölpreis hingeht, dann ist das momentan noch sehr durchwachsen. Also einerseits hat man natürlich, wenn es zu einer globalen Abschwächung der Wirtschaftstätigkeit kommen würde, sprich zu einer entweder leichten oder auch vielleicht etwas schwereren Rezession, hat man auch eine geringere Erdölnachfrage. Momentan sieht es in China auch so aus, ob möglicherweise weniger Erdöl verbraucht wird. Das heißt, wir haben da verschiedene Faktoren, die in unterschiedliche Richtungen gehen. Und es ist sehr schwer zu sagen, wo der Erdölpreis nachher landen wird. Aber die meisten Schätzungen, die ich bisher kenne, gehen schon davon aus, dass der Erdölpreis erstmal nicht zu stark ansteigen wird. Aber eben auch immer davon abhängig, wie lang der Vorlauf ist, ne? Für beide Seiten, für Russland und für uns eben auch.
Würde er steigen, würde das sicherlich auch den Druck auf Betriebe in Deutschland nochmals erhöhen. Da gibt es gerade Warnungen auch vom DIHK. Präsidenten. Was hieße das denn konkret, dass da der Druck erhöht wird? Was würde das vielleicht mal an einem Beispiel illustriert bedeuten?
Nee, man darf nicht vergessen, beim Erdölmarkt ist es natürlich so, das ist ein globaler Markt. Das heißt, wenn für uns die Preise steigen, dann steigen die auch durchaus für andere. Also insofern ist es jetzt auch nicht so, dass wir im Vergleich zu Gas, also Gas hat zum Beispiel in den USA wesentlich geringeren Preis als in Europa, dass man im internationalen Wettbewerb würde man nicht so starke Verzerrungen sehen. Das heißt, zu kämpfen natürlich, die Preise gehen hoch und würden von den Unternehmen versucht werden, weiterzugeben, aber es würde eben weniger Konkurrenz geben aus dem Ausland, was mit quasi Billigöl reinkommen kann. Also insofern muss man das auch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Also man muss sehen, welche Branche es ist, was weitergegeben werden kann, weil wenn ganz Europa den gleichen Preisschock erlebt, zumindest innerhalb von Europa, da jetzt keine Verzerrungen auftreten werden.
Der nächste Schock könnte ja kommen, wenn es auch einen Gaslieferstopp für Deutschland gäbe. Auch das schließt ja die Bundesregierung nicht mehr aus, nachdem Russland gestoppt hat in Richtung Polen und Bulgarien. Welche Konsequenzen hätte das Stand jetzt bei der doch hohen Abhängigkeit Deutschlands?
Also momentan gehen eigentlich alle davon aus, dass wir zumindest temporär eine gewisse Knappheit, physische Knappheit tatsächlich haben werden. Also dass wir einfach weniger insgesamt tatsächlich importieren können. Und dann wäre natürlich die Frage, wie man diese Knappheit regelt. Ob man das versucht, über den Preise einfach laufen zu lassen. Das heißt also, derjenige, der sozusagen willens ist, den höchsten Preis zu zahlen, der bekommt es auch. Oder ob man dann im Prinzip auch entsprechend der Notfallverordnung Erdgas eben zunächst mal alle Haushalte versorgt und dann im Prinzip bei den Unternehmen auch selektiv abstellt. Es wird wahrscheinlich, wenn es dazu kommt, zu einer gewissen Kombination aus beiden kommen, weil einerseits hohe Preise natürlich wichtig sind, dass die Leute erstmal weniger Erdgas verbrauchen. Aber andererseits gibt es natürlich auch gewisse quasi ingenieurtechnische Gegebenheiten im Gasnetz etc., sodass der Druck aufrechterhalten werden muss, dass man das schon auch versuchen muss, in einer gewissen Weise ja, kontrolliert oder die Übersicht zu behalten, wo was passiert. Aber dann muss man natürlich auch sagen, wir haben gleichzeitig aktuell, muss man vorsichtig sein, aber doch auch die Meldungen, dass die LNG-Terminals zumindest relativ viel schneller kommen können, als es ursprünglich mal hieß. Und dadurch würde es natürlich dann auch zusätzliche Importkapazitäten für Flüssiggas geben, was dann auch die Lücke helfen würde zu schließen. Wenn man die Speicher jetzt gut auffüllt, hat dann quasi höhere Importmöglichkeiten, dann würde es eben nicht so arg kommen, wie man wahrscheinlich noch vor 2, 3, 4 Wochen gedacht hat.
Wir haben ja unter dem Eindruck des Krieges gerade vieles beschleunigt erlebt. Jetzt will die Bundesregierung bis 2035 komplett auf erneuerbare Energien umsteigen. Kann das so schnell jetzt dann doch gehen? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Ah, das ist sehr schwer zu sagen. Also die Pläne sind ja da, dass man wesentlich schneller ausbaut. Aber in den letzten Jahren ist es eben auch an anderen Dingen gescheitert, an Bürokratie, an Genehmigungsverfahren, an teilweise wenig Akzeptanz beim Windausbau. Und da muss man im Prinzip natürlich diese Widerstände auch versuchen zu überwinden. Technisch ist es möglich, dass man es im Prinzip macht, wobei es schwierig sein wird, jetzt komplett quasi auf, ja, wenn sie fluktuierend Wind und Sonne haben, müssen sie ja im Prinzip in den Pausen, wo weder Sonne noch Wind da sind, die Lücken füllen. Ne? Also das kann man mit Speichern machen, das kann man mit In- und Exporten machen und man kann es, das hat man bisher halt geplant, mit Erdgas machen. Und da ist halt die Frage, ob man komplett tatsächlich bis dahin auf diese Pufferenergie, wenn man so möchte, verzichten kann oder nicht. Aber dass wir bis dahin den erneuerbaren Anteil sehr stark steigern können und sehr stark auch unabhängig werden können von fossilen Energieträgern, Kohle sowieso, aber eben auch Erdgas. Da bin ich zuversichtlich. Momentan haben wir das Gefühl, dass die Stimmung wesentlich positiver ist gegenüber erneuerbaren Energien, nachdem wir gerade erleben, was jetzt in dieser quasi Energiekrise passiert. Aber das ist natürlich die Frage auch, wie lange hält das tatsächlich an? Also da muss man jetzt auch vorsichtig sein, dass man nicht zu euphorisch wird.
Karen Pittel sagt das vom IFO-Zentrum für Energie, Klima und Ressourcen. Mit ihr konnten wir vor dieser Sendung sprechen über Energiepolitik und über ein mögliches Ölembargo gegen Russland, das gerade vorbereitet wird. Und um 23.31 Uhr machen wir im Deutschlandfunk weiter mit wichtigen Meldungen in aller Kürze. Mehr Gewalt gegen JournalistInnen, weniger Schutz für sie und weniger Medienvielfalt. Auch Deutschland fällt in Sachen Pressefreiheit weiter zurück. Claudia Plass.
Die Lage der Pressefreiheit in Deutschland hat sich verschlechtert. Das zeigt eine aktuelle Rangliste der Organisation Reporter ohne Grenzen. Demnach belegt Deutschland unter 180 Ländern den 16. Platz, nach Rang 13 im Vorjahr. Reporter ohne Grenzen macht für die Entwicklung vor allem Angriffe gegen Journalistinnen und Journalisten bei Demonstrationen verantwortlich. So zählte die Organisation im vergangenen Jahr 80 Fälle. Die Zahl sei so hoch wie noch nie seit Beginn der Dokumentation vor mehr als 10 Jahren. Die meisten Angriffe hätten sich dabei bei Protesten der sogenannten Querdenker-Szene gegen Corona-Maßnahmen ereignet. Medienschaffende seien dort bespuckt, getreten oder bewusstlos geschlagen worden, heißt es. Betroffene hätten zudem häufig mangelnde Unterstützung durch die Polizei beklagt. Hinzu kämen eine hohe Dunkelziffer, außerdem viele Fälle, die nicht einzeln erfasst worden seien. In denen geht es etwa darum, dass Journalisten laut Reporter ohne Grenzen beleidigt, bedrängt oder bedroht wurden. Die Organisation kritisiert zudem eine schlechte Gesetzgebung. Diese würde Medienschaffende und auch deren Quellen gefährden. Bemängelt wird auch die abnehmende Medienvielfalt bei den Tageszeitungen.
Und ausgerechnet am Tag der Pressefreiheit wird eine Entgleisung öffentlich von einem Politiker gegenüber einem Journalisten. CSU-Generalsekretär Stefan Meyer legt daraufhin nun seinen Posten nieder. Anne Wilsdorf.
Der Rücktritt von CSU-Generalsekretär Stefan Meyer erfolgt aus gesundheitlichen Gründen und wegen nicht angemessener Wortwahl gegenüber einem Journalisten. Seine Erklärung liegt dem Bayerischen Rundfunk vor. Wörtlich heißt es darin: Aus gesundheitlichen Gründen habe ich heute den Parteivorsitzenden der CSU gebeten, mich von meiner Aufgabe als Generalsekretär zu entbinden. Dies sei seine persönliche Entscheidung. Zuvor hatte ein Bericht der Bild-Zeitung über Drohungen Meyers an einen Journalisten der Zeitschrift Bunte für Wirbel gesorgt. Der Bild zufolge soll Meyer dem Reporter am Telefon wörtlich gesagt haben, Zitat, »Ich werde sie vernichten, ich werde sie ausfindig machen, ich verfolge sie bis ans Ende ihres Lebens. Ich verlange 200.000 Euro Schmerzensgeld, die müssen sie mir noch heute überweisen.« Meyer schrieb dazu in seiner Erklärung, Zitat, in einem aufgrund einer eklatant rechtswidrigen Berichterstattung geführten Gespräch mit einem Journalisten der Bunden habe ich möglicherweise eine Wortwahl verwendet, die ich rückblickend nicht für angemessen betrachten würde. Dies bedauere ich sehr. Meyer war erst am 23. Februar zum CSU-Generalsekretär ernannt worden, nachdem sein Vorgänger Markus Blume nach einer Kabinettsumbildung bayerischer Wissenschaftsminister wurde.
Nach dem Tod eines Mannes bei einer Polizeikontrolle in Mannheim haben mehrere hundert Menschen am Abend gegen Polizeigewalt demonstriert. In Mannheim und in Heidelberg. Noch ist die Todesursache unklar. Die Obduktion ist für morgen vorgesehen. Dagmar Kwiatkowski.
Zentraler Bestandteil sei die Rekonstruktion des gesamten Ablaufs, vor allem die Frage der Anwendung des sogenannten unmittelbaren Zwangs durch die Polizei sowie der Gesundheitszustand des Verstorbenen. Die Nationalität des Mannes sei für die Ermittlungen irrelevant, hieß es beim LKA. Der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft Mannheim, Thomas Mohr, sagte dem SWR, er sei betroffen. Es sei der Polizei bekannt gewesen, dass der Mann psychische Probleme hatte. In so einem Fall seien aus Gründen der Eigensicherung Schläge gegen den Körper generell legitim. Jetzt müsse man aber abwarten, was die Untersuchungen ergeben. Der 47-Jährige war am Montag in Mannheim während einer Kontrolle durch zwei Polizisten zusammengebrochen und später im Krankenhaus gestorben. Der Mann hatte sich zuvor gegen die Kontrolle gewehrt. Im Internet kursierten später Videos, auf denen zu sehen sein soll, wie ein Beamter auf den Kopf des Mannes einschlägt. Nach Vorwürfen rassistisch motivierter Gewalt hatte das LKA betont, dass der Mann kein türkischer Staatsbürger sei.
Dann schauen wir noch kurz an die Finanzmärkte. Der Dow Jones hat mit 33.128 Punkten geschlossen, einem kleinen Plus von 0,2%. Und den Börsentag fasst jetzt Claudia Werle zusammen.
Wird es ein Ölembargo der Europäischen Union gegen Russland geben? Bislang zumindest zeichnet sich kein gemeinsames Vorgehen der EU-Staaten ab. Nach Ungarn signalisiert nun auch die Slowakei, vorerst nicht auf russisches Öl verzichten zu können. Öl wird gebraucht für die Produktion, für den Transport von Waren. Die einzelnen EU-Staaten sind in unterschiedlichem Ausmaß vom russischen Öl abhängig. Die Rohölpreise schwanken, stark, seit Tagen. Auch der DAX tut sich schwer, eine Richtung zu finden. Immerhin, er beendet den Handel 0,7% im Plus, steht jetzt bei 14.039 Punkten. Das Problem, es gibt viele Unsicherheitsfaktoren. Der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Beeinträchtigungen sind nur ein Faktor von vielen. Viele Unternehmer werden skeptischer. Sie korrigieren ihre Geschäftsprognosen nach unten. Dazu gehört etwa der Kunststoffhersteller Covestro oder Dürr. Das ist ein Spezialist für Lackieranlagen und für Holzbaumaschinen. Ja, und dann ist da noch die US-Notenbank. Sie berät über den künftigen Kurs in Sachen Geldpolitik. Die meisten Finanzmarktprofis gehen davon aus, dass die Zinsen in den USA deutlich angehoben werden, um der hohen Inflation im Land Paroli zu bieten. Steigende Zinsen machen Aktien im Vergleich zu anderen Anlageformen weniger attraktiv.
23.37 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk, das Journal vor Mitternacht. Die Pkw-Maut war ein Reinfall. Man kann es eigentlich gar nicht anders sagen. Jetzt hat das Lieblingsprojekt von Ex-Verkehrsminister Andreas Scheuer und seiner CSU auch ein juristisches Nachspiel. Der Anfangsverdacht, Scheuer soll vor dem Maut-Untersuchungsausschuss die Unwahrheit gesagt haben. Deswegen ermittelt nun die Berliner Staatsanwaltschaft über mögliche strafrechtliche und politische Folgen. Wladimir Balzer.
Nach Untersuchungsausschuss und Gerichtsentscheidungen geht nun also auch die persönliche Aufarbeitung für Andreas Scheuer weiter. 3 Jahre nach der gescheiterten Pkw-Maut gibt es einen Anfangsverdacht der Falschaussage ohne Eid gegen ihn, den CSU-Politiker und damaligen Verkehrsminister. Diesem Verdacht geht jetzt die zuständige Berliner Staatsanwaltschaft nach. Sie will herausfinden, ob Scheuer vor dem damaligen Untersuchungsausschuss des Bundestages gelogen hat, als er sagte, dass die potenziellen Mautbetreiberfirmen ihm keineswegs angeboten hätten, mit der Vertragsunterzeichnung zu warten, und zwar bis zu dem Moment einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Dieser wiederum hatte die Maut im Sommer 2019 gekippt und damit politisch beendet. Die Vertreter der Betreiberfirmen sagen, sie hätten davor gewarnt und wollten warten mit der Vertragsunterzeichnung. Scheuer und sein damaliger Staatssekretär Gerhard Schulz hatten vor dem Ausschuss wiederum behauptet, dieses Angebot habe es nie gegeben. Scheuer blieb heute in einer schriftlichen Stellungnahme genau dabei und sagte, er habe dem nichts hinzuzufügen. Er gehe fest davon aus, dass auch eine Überprüfung zu keinem anderen Ergebnis kommen werde. Damit bleibt der Satz, den er im Bundestag im Sommer 2021 mitten in der Debatte sagte.
Nein, dieses Angebot gab es nicht.
So steht also bis heute Aussage gegen Aussage. Im politischen Berlin herrschte zu diesem Vorgang heute auffälliges Schweigen. Womöglich ist das Thema längst von der Agenda gerutscht. Auch in seinem eigenen politischen Lager wollte ihn heute öffentlich niemand verteidigen. Äußern wollte sich aber Sven Kindler von den Grünen, haushaltspolitischer Sprecher seiner Partei, der damals zwar nicht im Untersuchungsausschuss war, aber mit mehreren parlamentarischen Anfragen zu diesem Thema auffiel. Angesprochen auf eine Gesamtverantwortung der damaligen Großen Koalition und damit auch dem jetzigen grünen Regierungspartner SPD, war dies von ihm zu hören.
Die Große Koalition trägt insgesamt Verantwortung für das Mautdesaster, aber die Hauptverantwortung liegt natürlich bei Andrea Scheuer, dem Verkehrsministerium und der CSU. Es war von Anfang an ein CSU-Prestigeprojekt mit dem Kopf gegen die Wand, gegen jeglichen Rat, gegen alle Rechtsgutachten, gegen alle Kostenschätzungen, die es gab. Und die Quittung sehen wir jetzt.
Die möglichen personellen Konsequenzen für den einfachen CSU-Abgeordneten Andreas Scheuer aus dem Wahlkreis Passau halten sich zurzeit in Grenzen. In Frage käme bei einem Schuldspruch eine mögliche Rückgabe seines Bundestagsmandats. Sein Opponent Kindler erwartet genau das.
Aus meiner Sicht hätte Andreas Scheuer schon als Minister zurücktreten müssen. Aus meiner Sicht hat Andreas Scheuer gezeigt, dass er nicht gut mit Steuergeld umgehen kann. Andreas Scheuer hat den Untersuchungsausschuss belogen und hat nicht gezeigt, dass er würdig für dieses hohe Haus ist. Ja, aus meiner Sicht hat Herr Scheuer nichts im Deutschen Bundestag verloren.
Nun ist aber erstmal die Staatsanwaltschaft am Zuge. Ihre Anfangsermittlungen wurden durch private Anzeigen ausgelöst, kommen also nicht von Amts wegen. Der Bundestag ist informiert und könnte die Immunität des Abgeordneten Scheuer bald aufheben. Durch eine pauschale Regelung kann aber die Staatsanwaltschaft zumindest ihre Ermittlungen nach einer 48-Stunden-Frist bereits beginnen. Im Falle einer tatsächlichen Anklage und Verurteilung von Andreas Scheuer drohen ihm zwischen 3 Monaten und maximal 5 Jahren Haft.
Wladimir Balzer über die Ermittlungen gegen CSU-Mann und Ex-Minister Scheuer. Krieg, Corona, Klimawandel. Dass die aktuelle Ausgabe der Trendstudie Jugend in Deutschland den Untertitel Jugend im Dauerkrisenmodus trägt, hat seinen Grund. Seit Beginn der Pandemie befragen ein Jugendforscher und ein Sozialwissenschaftler nun schon zum 4. Mal Jugendliche und junge Erwachsene zu psychischer Verfassung und Zukunftsplänen, zu Sorgen und Ängsten, zu Glaube und Geld. Oder Tischewski über eine Generation im Krisenmodus.
Angesichts von Klimakatastrophe und Corona-Toten, von Inflation und Bildern aus den Kriegsgebieten konnte man Verzagtheit erwarten. Und tatsächlich beginnt die jugendlich optimistische Grundhaltung nach Einschätzung der Autoren langsam zu bröckeln. Besonders gut abzulesen an der Liste dessen, was den 1021 Befragten aktuell Sorgen bereitet, erklärt Jugendforscher Simon Schnetzer.
Wir haben jetzt nicht etwa die Krise, den Krieg, der alle anderen Krisen verdrängen würde, sondern die Krisen, die anderen, Klima, Inflation, Spaltung der Gesellschaft, sind genauso wichtig, bleiben genauso sorgenvoll für junge Menschen wie vor einem halben Jahr noch. Und der Krieg hat sich noch darüber gelegt.
Nur wenige Tage vor Beginn des Befragungszeitraums begann die russische Invasion in der Ukraine und fügte den existenziellen Krisen, mit denen sich die 14- bis 29-Jährigen auseinandersetzen, eine weitere hinzu. Was die Folgen des Krieges betrifft, gehen die Meinungen bei der Jugend weit auseinander. 58% befürworten die Sanktionen gegen Russland. Bei der Lieferung von Waffen ist es schon nur noch ein gutes Drittel. Und eine Wiedereinführung der Wehrpflicht halten nur 18% für eine gute Idee. Die Mehrheit davon übrigens Männer. Und ein neues Bedürfnis nach Sicherheit zeigt sich auch bei der Frage nach dem, was die jungen Leute zur Leistung antreibt.
Spaß ist genauso wichtig wie bei meinen letzten Erhebungen. Doch jetzt hat sich Geld noch drüber gelegt. 57% sagen, Leistungsmotivation haben sie durch das Thema Geld. Wobei wir daraus keinen gestiegenen Materialismus ableiten sollten, sondern es geht um Existenzialismus. Junge Menschen haben Sorgen, ihr Leben in Wohlstand weiterführen zu können, weil sie merken, ups, da hat sich echt was verschoben.
Zur Corona-Pandemie hat die junge Generation eine klare Haltung. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Die Impfquote in der befragten Altersgruppe ist mit 84% höher als im Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. Ein Ende der Maßnahmen findet hier keine Mehrheit. Eine Belastung bleibt das Thema weiterhin, erläutert Professor Klaus Horelmann, Sozialwissenschaftler von der Hertie School.
In der Phase des letzten Winters, als die jungen Leute dachten, jetzt haben wir das Schlimmste hinter uns, sind die psychischen Belastungen etwas abgesunken. Jetzt bei der jüngsten Messung vor wenigen Wochen, wo allen bewusst wurde, Das ist eventuell eine Dauerkrise des gesundheitlichen Lebens bei uns, ist die psychische Belastung wieder gestiegen.
Fast die Hälfte der Befragten gab an, unter Stress zu stehen. 35% beklagten Antriebslosigkeit. Sinn stiften dagegen für 63% die Familie. Dahinter kommen eigene Ziele und Erfolge sowie Partnerschaften. Institutionalisierte Religion dagegen spielt nur noch für 18% eine nennenswerte Rolle. Allerdings geben 41% an eine überirdische Macht zu glauben.
Informationen waren das von Oda Tischewski. Die Präsidentschaftswahl in Frankreich hat Macron gewonnen. Sein politischer Handlungsspielraum wäre aber erheblich eingeschränkt, wenn seine Partei bei der anstehenden Parlamentswahl nicht genügend Stimmen bekommen würde. Für Gesprächsstoff sorgen gerade die linken Parteien. Sie wollen sich zusammentun, bei der Wahl im Juni dann eine Mehrheit erreichen und als linke Regierung wichtige Punkte aus dem Programm Macrons blockieren. Kleine linke Parteien stehen in dem Zusammenschluss zusammen und sehen darin eine Chance. Aber vor allem für die Sozialisten, ehemals Volkspartei, steht viel auf dem Spiel. Christiane Kess.
Es ist wie ein Dominoeffekt. Eine linke Partei nach der anderen schließt sich dem neuen Bündnis an. Der Präsidentschaftskandidat der Kommunisten, Fabien Roussel, schied bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl mit nur gut 2% der Stimmen aus. Jetzt gehören er und seine Mitstreiter zur neuen ökologischen und sozialen Volksunion. Hinter dem Zusammenschluss mit dem sperrigen Namen steckt der radikal linke Jean-Luc Mélenchon von der Partei Unbeugsames Frankreich. Er verpasste mit 22% nur knapp die Stichwahl im Rennen um den Élysée-Palast und gibt nun den Ton an. Seine Parteikollegin Manon Aubry freut sich. Wir haben eine Woche lang mit den Grünen diskutiert, was unsere Vorstellungen für das Land sind und ob wir zusammen regieren können, denn das ist unser Ziel. Konkret geht es um die Rente mit 60, einen Mindestlohn von 1.400 Euro netto pro Monat und eine Verbesserung der niedrigen Gehälter, indem wir die Preise von lebensnotwendigen Produkten deckeln. Außerdem wollen wir bestimmte Regeln der Europäischen Union nicht mehr befolgen, die uns von unseren ökologischen und sozialen Zielen abhalten. Dass ausgerechnet die Grünen, die bislang auf proeuropäischem Kurs waren, sich mit dem europaskeptischen, unbeugsamen Frankreich von Mélenchon zusammentun, sorgt für Kritik. Julien Bayou, Grünen-Vorsitzender, verteidigt sich. Wir sind pro-europäisch, das ist völlig unstrittig. Aber sind wir damit zufrieden, wie Europa im Moment funktioniert? Nein. Können wir Europa neu ausrichten? Ja. Mit einer parlamentarischen Mehrheit aus Abgeordneten des unbeugsamen Frankreich, der Grünen, der Kommunisten und der Sozialisten werden wir Partner in Europa haben. In Deutschland sind die Grünen immerhin in der Regierung. Der Zusammenschluss soll eine linke Mehrheit in der Nationalversammlung möglich machen und Jean-Luc Mélenchon zum Premierminister. Dabei sollen auch die Sozialisten helfen, aber die Verhandlungen mit ihnen ziehen sich in die Länge. Die ehemalige Volkspartei kämpft ums Überleben. In der Not scheint das Linksbündnis ein Ausweg, so sieht es die Mehrheit der Partei. Aber gewichtige sozialistische Politiker sind entsetzt. Die Partei wolle ihre Geschichte für den Preis von 20 Abgeordneten verscherbeln, empört sich der ehemalige Minister Stéphane Le Foll. Die großen Gewinner dieser Präsidentschaftswahl sind Aufstand und Radikalisierung. Und die Sozialisten reihen sich jetzt hier ein. Das ist eine Unterwerfung. Anstatt eine Einigung, um Wahlkreise zu retten, geht es doch um eine viel wichtigere politische Frage. Dieses Land besteht nun aus einem Mitte-Rechts-Lager, einem extrem rechten Lager und einer Linken, die sich selbst radikalisiert. Ähnlich sehen es der ehemalige sozialistische Präsident François Hollande oder Ex-Premierminister Bernard Cazeneuve, der droht, die sozialistische Partei zu verlassen. Mitleid kommt aus dem Lager um Präsident Macron. Dort sendet man selbst kräftig Signale an moderate linke Wählerinnen und Wähler. François Bayrou, Vorsitzender der Partei Demokratische Bewegung, die Macron unterstützt, hält nichts von dem neuen Linksbündnis. Was da passiert ist, ist extrem traurig für viele Franzosen. Ich denke an alle, die bei den Sozialisten Verantwortung hatten und jetzt sehen, wie das Ende all dessen, wofür sie standen, besiegelt wird. Zum Beispiel, indem man eine Einigung akzeptiert, dass man sich Entscheidungen in der EU verweigern will. Die EU gibt es nur, wenn alle die gemeinsamen Entscheidungen respektieren.
Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kees war das. In den USA stehen sich Abtreibungsgegner und Befürworterinnen traditionell erbittert gegenüber. Es ist eines der Themen, das die Gesellschaft seit Jahrzehnten spaltet, wie kaum eines sonst dort. Jetzt könnte das Recht auf legalen Schwangerschaftsabbruch bundesweit gekippt werden. So will es die konservative Mehrheit des obersten Gerichts. Eine Mehrheit, die Ex-Präsident Trump zementiert hatte, indem er rechte Hardliner zu Richtern auf Lebenszeit berufen hat. Julia Kastein über den ersten Entwurf für das Urteil, der schon jetzt für viel Aufregung und Proteste sorgt.
Unsere Körper, unsere Entscheidungen, rufen die Demonstranten in die Fernsehkameras. Obwohl das Urteil nicht offiziell und die jetzt durchgesteckte erste Fassung vom Februar nicht die letzte sein muss, versammelten sich noch in der Nacht hunderte Menschen vor dem Supreme Court in Washington. Ein paar, um das mögliche Ende des umstrittenen Grundsatzurteils zur Abtreibung zu feiern, die meisten, um ihrer Wut und Angst Luft zu machen.
Sie werden damit nicht durchkommen, sie werden das Amerika nicht antun, sie werden das DC nicht antun. Wir sind mehr als die und wir werden kämpfen. Of them, and we are going to fight.
It looks like we're going to finally see justice for the unborn in this
country. Sieht so aus, als ob es endlich Gerechtigkeit gibt für das ungeborene Leben und Roe gegen Wade endlich gekippt und als die Ungeheuerlichkeit entlarvt wird, die es war.
Der konservative Richter Sam Alito schreibt in dem Urteilsentwurf klipp und klar, es gebe in der Verfassung kein verankertes Recht auf Abtreibung, auch nicht implizit. Und deshalb sei die Entscheidung seiner Vorgänger von 1973, Zitat, von Anfang an unerhört falsch gewesen. Laut Politico sieht es eine knappe Mehrheit, insgesamt 5 der 9 Richter, genauso.
When we read those words, I have to say, when I first read them, you kind of stop in your tracks. It's a very bold statement.
Er habe beim ersten Lesen selbst innehalten müssen, sagt Politico-Reporter Josh Gerstein bei CNN. Er hatte die Exklusivgeschichte mit ausgegraben. Schließlich werde damit das geltende Recht der letzten 50 Jahre ausgehebelt, das zumindest theoretische Recht auf Abtreibung für alle Frauen in allen Bundesstaaten. Dass der oberste Gerichtshof, in dem seit der Trump-Präsidentschaft konservative Richter in der Mehrheit sind, das Abtreibungsrecht stark einschränken oder gar kippen könnte, überrascht die prominente Frauenrechtlerin Cecil Richards nicht. Bei MSNBC sagt sie:
But I have to say, even though I intellectually was ready for it, I'm just distraught.
Auch wenn ich intellektuell darauf vorbereitet war, bin ich verzweifelt. Allein über diese blanke Brutalität im Urteil, dass man bereit ist, die Rechte von Frauen einzuschränken, nur für die eigene politische Meinung, das macht mich krank.
Steve Aden, Chef der einflussreichen Abtreibungsgegnervereinigung Americans United for Life, freut sich dagegen. Jetzt müssten sich die Landesparlamente schnell daran machen, starke Gesetze zu erlassen, um das Recht auf Leben in ihren Bundesstaaten zu schützen.
It means simply that state lawmakers have to get to work to enact strong state laws and a policy to protect life across the country.
US-Präsident Biden erklärte schriftlich, er sei nach wie vor für das Recht von Frauen selbst zu entscheiden. Sollte der Supreme Court bislang geltendes Recht abschaffen, dann müsse dieses Recht eben per Gesetz durch den Kongress verankert werden. So ein Gesetz werde er gerne unterschreiben, so Biden. Der Supreme Court selbst bestätigte inzwischen die Echtheit des Dokuments, aber betonte, es sei nur ein erster Entwurf und repräsentiere nicht die Entscheidung des Gerichts. Eine interne Untersuchung soll nun klären, wer das Papier durchgestochen hat. Wer versuche, die Integrität des Gerichts dadurch zu untergraben, werde scheitern, so der Vorsitzende Richter John Roberts Jr. Das Gericht will sein endgültiges Urteil weiter frühestens Ende Juni veröffentlichen.
Julia Kastein berichtete aus Washington. Und wir machen hier im Deutschlandfunk weiter mit der Presseschau. Zusammengestellt heute von Sonja Helmke und präsentiert von Richard Hucke.
Die Kritik des ukrainischen Botschafters Melnyk an der Ukraine-Politik von Bundeskanzler Scholz ist Thema in vielen Zeitungen. Insbesondere geht es um das vorläufige Nein von Scholz zu einer Reise nach Kiew. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle hält fest, diese Bundesrepublik steht ohne Zweifel an der Seite der von Russland überfallenen Ukraine. Deutschland hat sein Tabu der Waffenlieferung in Konfliktgebiete gebrochen, nimmt schwere wirtschaftliche Einbußen in Kauf, hunderttausende Flüchtlinge werden willkommen geheißen. Der ukrainische Botschafter sollte nun das betreiben, wofür sein Amt in erster Linie gedacht ist, Diplomatie. Aber Melnyk nennt den Bundeskanzler eine beleidigte Leberwurst. Wem hilft das? Niemandem. Ähnlich äußert sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mit persönlichen Herabwürdigungen von Staatsmännern seines Gastlandes macht der Botschafter es seiner bedrohten Heimat nicht leichter. Er sollte wissen, dass es auch ureigene deutsche Interessen gibt, denen Scholz und Steinmeier zuerst verpflichtet sind. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen kann die Zurückhaltung von Scholz nachvollziehen. Bundespräsident Steinmeier steht wegen seiner früheren Russlandpolitik als Außen- und Kanzleramtsminister in der Ukraine in der Kritik. Für Fehler und Versäumnisse in der damaligen Zeit hat sich Steinmeier entschuldigt. Dass die Ukraine dennoch sagt, der Präsident dürfe nicht kommen, steht für Scholz einer Reise im Weg. Und dieser Gedanke ist richtig. Der Neue Tag aus Weiden kommentiert den Besuch des CDU-Vorsitzenden in Kiew. Völlig skurril mutet die Reise von Merz an, der wie die meisten anderen Politbesucher außer großen Worten nichts im Gepäck hat. Trotzdem nutzt er die Chance, sich vor Trümmern ablichten zu lassen und damit Scholz zuvorzukommen. Wenn jetzt schon die Gäste augenscheinlich mehr von ihrem Besuch profitieren als die Gastgeber, wird die Sache langsam unappetitlich. Mit der Lage auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland befasst sich das Badische Tagblatt aus Baden-Baden. Weder die Corona-Krise noch der Ukraine-Krieg können den deutschen Arbeitsmarkt in die Knie zwingen. Der Arbeitsmarkt ist in einer Krise der anderen Art und diese Krise hat einen langen Vorlauf. Wir wissen seit Jahrzehnten, wo die demografische Entwicklung hinläuft. Passiert ist trotzdem nur wenig. Wer diese Arbeitsmarktkrise meistern will, muss zügig handeln. Dieser Meinung schließt sich die Heilbronner Stimme an. Dem Arbeitsmarkt stehen immer weniger Menschen zur Verfügung. Deshalb wird kein Unternehmer ohne Not gute Mitarbeiter entlassen. Vielmehr ist es schon wieder so, und das ist die Kehrseite der guten Nachricht, dass Betriebe Aufträge ablehnen oder verschieben müssen, weil ihnen die Fachkräfte fehlen. Nur durch Qualifizierung und Integration aller verfügbaren Personen, etwa der ukrainischen Flüchtlinge, lässt sich diese Not etwas lindern.
Richard Hucke war das mit der Presseschau. Besten Dank dafür. Und das war der Tag, das Journal vor Mitternacht. Wenn Sie mögen, dann schalten Sie doch spätestens morgen früh wieder ein zu den Informationen am Morgen ab 5.05 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk und um 7.15 Uhr dann im Interview mit der grünen Politikerin Viola von Kramon zu dem geplanten EU-Russland-Embargo, das gerade in der Pipeline steckt. Ich bin Sarah Zerback. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch eine schöne Radionacht hier bei uns im Deutschlandfunk.